wir haben multiple Krisen um uns rum, Kriege und ich weiß nicht was alles. Und ich verstehe alle Eltern, die sagen, ich habe keine Kapazitäten, mich auch noch um die Klimakrise zu kümmern. Aber nur weil wir sie nicht unmittelbar wahrnehmen, macht es sie nicht weniger bedrohlich. Und deswegen finde ich es auch total gut und richtig, Kinder weiter, insbesondere auch zu dem Thema zu bilden. Dann können die Kinder sich ja selbst überlegen, ob das ein Thema ist, mit dem sie sich weiter beschäftigen wollen oder nicht, mit dem sie eventuell auch ihre eigenen Eltern immer wieder konfrontieren wollen oder nicht. Das gebe ich ja niemandem vor. Aber dieses Thema, was ich gerade schon mal meinte, Wissen ist Macht und Bildung ist Macht, insbesondere bei jungen, in jungen Köpfen, das finde ich bei dem Thema Klimawandel ganz entscheidend. Und einen wichtigen Hebel, der zunehmend ja von Politikerinnen und Politikern nicht mehr gezogen wird, weil, es, wie gesagt, es gibt andere Krisen, aber deshalb finde ich es wichtig, dass ich oder wir uns weiterhin damit beschäftigen.
Ich glaube, es ist allgegenwärtig, auch bei den Kindern, und die Kinder wissen Bescheid. Ich glaube, wenn man ein Kind oder viele Kinder fragt, hast du schon mal vom Klimawandel gehört, dann würde jedes Kind ja sagen. Und deswegen können die auf jeden Fall mit diesen Themen was anfangen. Und das finde ich auch an Kindern so schön, dass sie ein ganz großes Gerechtigkeitsbedürfnis haben und Dinge oft ja viel schneller begreifen als manche Erwachsene.
Antonia Sim, Tobi Krell, schön, dass ihr da seid. Es freut mich wahnsinnig.
Vielen Dank.
Was mich, ihr seid ja gerade auf quasi Entdeckungsreise mit eurem Film, Checker Tobi 3. Wie sind denn so die ersten Reaktionen auf den Film, die ihr schon bekommen habt?
Also durchweg positiv. Ich krieg von ganz vielen Kindern natürlich mit, dass sie die den Film gerne mögen und dass sie, glaube ich, über die, wir sind ja über 90 Minuten, über die ganze Zeit, sagen dann auch die Eltern so dazu, konzentriert bleiben und im Film sitzen und so, das ist eigentlich das schönste Kompliment. Und ich habe bisher wirklich eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen, oder?
Ja, du auch? Ich auch. Und es freut mich wirklich sehr, weil dieser Druck war schon hoch. Also es gibt ja schon zwei sehr erfolgreiche Filme mit starken Geschichten und wir mussten jetzt nochmal eine Geschichte uns ausdenken, und da zu merken, dass das Publikum die Geschichte gut findet, das macht einen schon sehr stolz und glücklich.
Ich stelle mir das ja gar nicht so leicht vor, man arbeitet so im Team miteinander, tauscht sich aus, überlegt sich jahrelang Geschichten dazu und plötzlich ist es draußen und man kann ja nichts mehr machen, oder? Das ist ja auch irgendwie komisch.
Ja, es ist ein bisschen wie so ein Zug, der einfach jetzt rollt, den kann man halt nicht mehr aufhalten, der fährt jetzt weiter, aber ich finde es so einen schönen Prozess, weil diese weil wir halt den mit einer Kinotour, wo dann schon bevor Kinostart ist, ganz viele Kinder den Film gucken und da treffen wir die dann auch und so weiter. Das ist wie so eine Art langsames Loslassen. Mhm. Ich glaube, es wäre komisch, wenn einfach der Donnerstag kommt, an dem er startet, und dann ist es so, und man hat aber mit dem Film, der ist ja Monate vorher fertig, wäre sonst nichts mehr zu tun. Aber dadurch, dass es diese Kinotour gibt und eine große Premiere, gibt so, also feiert man so wirklich so diesen Kinostart oder feiert drauf hin so ein bisschen. Das gefällt mir sehr daran.
Ja. Und ich liebe es auch, den Film mit Kinderpublikum zu gucken, weil natürlich jedes Publikum anders ist und so erfährt man den eigenen Film, den man so oft schon gesehen hat, dann immer auf neue Art und Weise irgendwie. Und das ist eine tolle Reaktion, die man dann bekommt.
Was ich mir so gedacht habe, wenn das jetzt plötzlich draußen in der Welt ist und die Kinder sich das ansehen und natürlich auch Erwachsene, aber gibt's so Themen im Film, die jetzt quasi durch Feedback an euch schon herangetragen sind, so Dinge, die ihr gar nicht bedacht habt oder Dinge, die euch jetzt überraschen? Die Kinder fallen Sachen auf, die uns gar nicht so bewusst waren. Vielleicht gibt's so irgendwas?
Also auf jeden Fall ist es so, dass Kinder Dinge bemerken, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie sie bemerken. Einfach weil es gerade eben im Q&A passiert ist hier in Wien. Wir sind an dieser Baobab-Allee und eigentlich sollte man davon ausgehen, dass es einfach überwältigend ist, dieses Panorama zu sehen und so weiter. Und danach stehen wir vor diesen Bäumen und Hanscha und ich, die madagassische Biologin, und ich unterhalten uns darüber und ich lerne was über die Bäume und so. Und dann fällt aber doch irgendwelchen Kindern auf, dass in irgendeinem Baum, der auch nicht mal der Baum ist, vor dem wir stehen, eine 2 in die Rinde geritzt wurde. Und dann kommt dieses Kind auch noch dran und stellt die Frage, warum ist denn da eine 2 im Baum? Und das ist so interessant. Ich meine, auf einer Leinwand lädt es auch dazu ein, den Blick schweifen zu lassen und Dinge drumherum zu entdecken. Aber das ist schon, was ist jetzt nicht ein Thema, was zurückgespielt wird. Aber ich merke immer wieder, Kinder sehen Dinge, von denen wir gar nicht wussten, dass da überhaupt die Aufmerksamkeit hingehen könnte. Mhm. Und Kinder gucken Filme ja auch wahnsinnig gerne ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal und entdecken dann wirklich, glaube ich, die kleinsten Kleinigkeiten. Das ist aber was total Schönes, was man, wenn man es von Anfang an mitdenkt, kann man ja auch Sachen so gestalten. Mhm. Aber also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Kinder mit ganz unerwarteten Themen kommen, aber eher so mit so detaillierten Beobachtungen. Das finde ich schön.
Wie sie alles wie Schwämme aufnehmen, das finde ich verrückt. Also ist ja dann oft so, dass Kinder mal aufs Klo müssen und danach denkt man sich so, oh, haben die den Film überhaupt jetzt vollkommen mitbekommen? Und dann stellen die aber so spezifische Fragen, wo du merkst, ja, die haben jedes einzelne Detail davon mitbekommen.
Also es gibt jetzt nicht so Fehler im Film quasi, die nur Kinder entdecken können oder so irgendwas, habe ich mir vielleicht vorgestellt.
Ja, müsste ich jetzt kurz nachdenken.
Es gibt einen Schnittfehler tatsächlich im Film.
Welchen?
Und es geht ja um Zeitreisen in unserem Film und tatsächlich macht Malte in einem Schnitt eine kurze Zeitreise. Da geht er eine Treppe runter, nachdem er Zimtschnecken gekauft hat. Und da geht er zweimal die Treppe runter.
Da geht er nochmal runter.
Ja, das ist sehr kurz, aber das wäre tatsächlich ein kleiner Fehler, den man entdecken könnte.
Aber ist noch keinem Kind aufgefallen, glaube ich, ne? Nee.
Macht euch das Spaß, wenn ihr dann so Kleinigkeiten entdeckt, die ihr vielleicht beim Dreh gar nicht mitbekommen habt?
Ja, tatsächlich habe ich den Film, also im Schnittraum haben wir zwar einen sehr großen Bildschirm, aber ich habe ihn zu einem relativ späten Zeitpunkt erst auf einer großen Leinwand gesehen, und zwar zur Farbkorrektur. Und da ist mir dann plötzlich tatsächlich das Team einmal in einer Drohnenaufnahme aufgefallen. Es war dann zum Glück noch rechtzeitig, dass wir das noch rausretuschieren konnten, aber das hätte ich auf dem normalen Bildschirm eben gar nicht gesehen.
Okay, das war da in Madagaskar vielleicht, oder?
Genau, in den Tsingy, da ist ja alles sehr bewegt im Bild, weil überall diese spitzen Felsen sind und übersieht man es sehr schnell, aber auf der großen Leinwand ist es dann natürlich was ganz anderes und da, ja, kauerte dann das Team, das sich nicht ganz verstecken konnte.
Ich meine, die Geschichte Checker Tobi 3 beginnt ja mit so einen Rückblick, oder eigentlich Tobi mistet seinen Keller aus, findet einen alten Camcorder mit einer Aufnahme und wird dann mit seinem eigenen 8-jährigen Ich konfrontiert. Und der ist ja ein aufgeweckter Bursche und fragt so, okay, bist du eigentlich noch der Checker von früher? Hast du es eigentlich noch drauf oder spürst du noch dieses Feuer? Wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen, genau dazu diesen Film anzusetzen?
Es gab, glaube ich, mehrere Ursprünge dafür. Also, was wir am Anfang, als wir angefangen haben zu entwickeln, wussten, war eigentlich hauptsächlich, das Thema ist die Erde, also der Boden, und wir wollen diesmal nicht ein Rätsel machen, wo am Ende die Auflösung die Erde ist. Das war irgendwie beides klar. Und wir haben uns natürlich schon immer gefragt, auch bei den ersten beiden Filmen, was für eine Fallhöhe können wir denn eigentlich einbauen? Und das Schlimmste, was Checker Tobi passieren kann, ist ja eigentlich, dass er seine Neugierde verliert. Mhm. Dann, das ist ja das, was die Figur, wenn ich sie mal so nennen möchte, Checker Tobi ausmacht. Und es wäre aber blöd, obwohl wir da wirklich auch drüber nachgedacht haben, anfangs, wenn ich jetzt durch Madagaskar reise und die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen Gleichgültigkeit spielen müsste. Das bringt ja niemandem was, in dem Film am allerwenigsten. Und dann kamen wir auf die Idee, dass man diese, dass man die Neugierde unbedingt personifizieren muss. Und irgendwie so kam dann eben die Idee, naja, das innere Kind, der 8-jährige Tobi, müsste eigentlich einfach auftauchen. Und das ist ja ein filmisches Mittel, das es in vielen Filmen gibt, aber wahrscheinlich noch nicht in einem dokumentarischen Abenteuerfilm, der auf einer TV-Doku-Serie basiert. Und es hat großen Spaß gemacht, diese Grundidee, diese Prämisse, die recht schnell dann da war, irgendwie weiter zu spinnen und uns zu überlegen, okay, was bedeutet das? Wohin führt das, wenn der 8-jährige Tobi auftaucht? Dann hing da natürlich das Casting dran von dem Jungen, der mich spielen sollte. Diverse Überlegungen, wie diese Aufeinandertreffen ablaufen und natürlich auch, wie neunmal klug, wie altklug ist denn das Kind dann, wie sympathisch, wie unsympathisch, wie fordernd, was ist so. Da hängen viel dran und das ist irgendwie die Ebene gewesen, wie am Anfang diese Fallhöhe eben reinkam. Der 8-Jährige, die personifizierte Neugierde, taucht auf und sagt, du kannst es nicht mehr. Und dann muss der Beweis erbracht werden.
Wie wart ihr so als 8-Jährige? Wart ihr auch schon so diese kleinen Checker, die ihr jetzt nur immer seid im Prinzip? Also war das eigentlich schon so aufgelegt für euch ein bisschen?
Also ich war sehr, sehr wissbegierig. Ich wollte auch unbedingt mit 5 in die Schule kommen. Ich habe es überhaupt gar nicht verstanden, warum mein 1 Jahre älterer Freund schon in die Schule darf und ich nicht. Im Kindergarten war es mir stinklangweilig. Und ich habe sehr viel in der Natur verbracht, also halt dann irgendwie Erdsuppen gekocht und so und war da den ganzen Tag dann unterwegs und ja, habe mich schon immer sehr interessiert, warum die Dinge so sind, wie sie sind auf der Welt.
Und ich war auf jeden Fall auch immer ein neugieriges Kind. Ich wusste auch schon recht früh, eben auch so mit 8, dass ich mal Journalist werden möchte, weil mein Vater ist Kameramann, ich durfte mit zu Dreharbeiten und fand den Job der Redakteure immer cooler. Und wusste dann, aha, das ist ein Journalist, der stellt Fragen, der darf auch berühmte Fußballer interviewen, das möchte ich auch machen. So stand das früh fest und deshalb ist es auch im Film drin. Also wir haben für den 8-jährigen Tobi fast nichts erfunden, was nicht in irgendeiner Form autobiografisch angelegt wäre oder zumindest Logik ergibt. Mhm. Also ich habe als Kind Radiosendungen aufgenommen mit meinem alten Kassettenrekorder. Ich habe als Kind, als 6-7-Jähriger schon früh angefangen, so Computerspiele zu spielen, unter anderem Indiana Jones and the Fate of Atlantis, weshalb wir den Anfang da reingebaut haben. Also ganz viele Dinge, die in meiner Kindheit echt stattgefunden haben, sind Anker gewesen für die Geschichte, die wir uns ausgedacht haben. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil wenn ich mir vorstelle, dass wir der Figur Checker Tobi etwas andichten, was gar nichts mit mir zu tun hat, wo ich diese Figur ja nicht spiele und entwickle, sondern eigentlich ich bin, das würde sich mega weird anfühlen. Genau, also wir könnten jetzt gar nicht irgendwie dem 8-jährigen Tobi zum Beispiel, also ich, für mich ist klar, auch wenn man es im Film nicht erfährt, dass der kein Einzelkind ist. Also Mini-Kleinigkeit, aber ich könnte dem nichts zuschreiben, oder? Sag du mal, aber was irgendwie einfach frei erfunden wäre. Es würde sich falsch anfühlen.
Klar, die Figur Checker Tobi ist nun mal sehr mit Tobi verbunden. Wir hatten, als Tobi damals angefangen hat, die Fernsehsendung zu machen, auch überlegt, ob er vielleicht einen Künstlernamen bekommt.
Stimmt, Checker Tom, sollte ich mal heißen. Checker
Tom.
Ja, weil Checker Jan war halt schön, ja, zwei Silben. Und dann kommt hier Checker Tobi. Und dann gab es ein paar Leute, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Denk dir was aus.
Nicht nur ein paar. Viele haben gesagt, auf gar keinen Fall wird das funktionieren. Jetzt heutzutage kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es irgendwie anders klingen sollte, könnte.
Jetzt ist auch Checkerin Marina völlig in Ordnung.
Ja, das ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht genau umgekehrt eher dann oft schwierig für euch wahrscheinlich, weil halt das Checker Tobi so groß ist, dass sich vielleicht die anderen Checkerinnen gar nicht so leicht tun, sich da vielleicht auch zu positionieren, oder? Jetzt ist es vielleicht genau umgekehrt.
Also was die Aussprache des Titels angeht, hat das auf jeden Fall den Weg geebnet, dass es überhaupt gar kein Ding ist, dass es auch einen Checker-Julian geben kann und so. Aber klar, es gibt die meisten Folgen von Tobi oder von mir und das hat das wahrscheinlich die größte Bekanntheit. Genau, aber die anderen, also zum Beispiel Marina, die macht das jetzt ja auch erst seit 2 Jahren und ist irre beliebt und bekannt geworden in kurzer Zeit. Also ich glaube, das schließt sich gar nicht aus.
Ja, ja. Wie ist das überhaupt für dich vor allem, dann quasi mit einem jungen Schauspieler auch so konfrontiert zu sein? Also allein vom Castingprozess her vielleicht auch gesehen, weil du sagst, ja, es ist ja dann doch irgendwie autobiografisch, das Ganze. Und dann hat man da jemanden, der dir durchaus irgendwie auch ähnlich sieht, auf eine gewisse Weise.
Schön, dass du das sagst.
Das ist wahrscheinlich schon eigenartig auch, oder?
Ja, war ein weirder Prozess. Also es ist ja ganz oft, oder vieles für mich ist so ein bisschen schizophren, weil die Leute mich Checker Tobi nennen, aber Tobi meinen und so. Das ist ja alles irgendwie miteinander verschwommen. Und die Tatsache, dass wir jetzt noch das innere Kind gecastet haben mit einem Jungen, der Schauspieler ist, oder jetzt Schauspieler ist, war ja ein Laie, war ein verrückter Prozess, weil in der Suche, natürlich, wenn Antonia sich die Bewerbungsvideos anguckt, dann sieht sie ganz anders auf diese Jungs als ich selbst. Also kannst du ja mal sagen, aber ich glaube, du hast wahrscheinlich einen viel besseren Blick darauf, wer mich spielen kann als ich selbst, weil ich irgendwie natürlich auf irgendwie wahrscheinlich Dinge achte, oder weil du von außen viel mehr wahrnehmen kannst.
Klar, wie, als du dich selber siehst.
Ja, genau.
Also erstmal fand ich die Gesichtszüge von Theo, so heißt der Kinderdarsteller, sehr ähnlich. Also dieses markante Kinn. Und dann hatte Theo aber ein Bewerbungsvideo, das sehr nerdig war. Also richtig cool. Ich kann gar nicht mehr aufzählen, wie viele Hobbys Theo hat. Ich weiß nicht, wie er das in seiner Woche alles unterbringt. Und er hat da in dem Bewerbungsvideo seine eigene kleine Checkerbude aufgebaut und da habe ich irgendwie gemerkt, die haben wirklich einen ähnlichen Charakter. Eben dieses wissbegierige, so ein Schalk im Nacken und ja, so ein bisschen nerdig.
Im besten Sinne.
Im besten Sinne.
Im
allerbesten
Sinne.
War dann diese Ausgangslage für den Film quasi zu sagen, okay, jetzt beim dritten Teil Weil das ist ja doch ein Thema, das wahrscheinlich den Kindern eher ein bisschen egal ist, würde ich vielleicht sagen.
Die also Erde,
die Erde natürlich nicht, aber quasi so, okay, wie schaut man als Erwachsener auf das eigene Kind hin und so. Also, dass das ja vielleicht jetzt nicht vordergründig die Themen sind, die jetzt 8-, 9-, 10-Jährige interessieren, aber natürlich die Eltern, weil natürlich jeder Erwachsene denkt sich irgendwie, okay, wie würde mein 8-jähriges Ich auf mich schauen? Wie bin ich heute drauf? Was ist aus mir geworden?
Ja.
War das bewusst so gewählt, auch die Eltern noch mehr ins Boot zu holen quasi?
Ja, auf jeden Fall. Also wir wissen ja von den vorherigen Filmen, dass die Kinder nicht alleine ins Kino gehen, sondern natürlich immer die Begleitung mit dabei haben. Und deswegen war es uns ein großes Anliegen, diesmal wirklich die Eltern von vornherein mitzudenken. Und eben genau wie diese Themen, die du gerade angesprochen hast, bei den Eltern herauszukitzeln. Ja. Und dass eben im besten Fall die Eltern am Schluss des Films rausgehen und sich das genau fragen und vielleicht selber wieder auf Entdeckungsreise gehen und an die Träume von damals denken, die sie vielleicht dann nächste Woche schon umsetzen wollen.
Soll der Film dann auch so ein bisschen ein Plädoyer sein, quasi dieses innere Ich wieder hervorzuholen, zu denken, okay, eigentlich wollte ich mal das und das machen, vielleicht schaffe ich das ja doch noch, obwohl ich irgendwie so im Alltag gefangen bin und da schwer rausfinde und natürlich irgendwie mit 1000 Dingen jeden Tag beschäftigt
Kapazitäten, genau. Ja. Voll, also ich finde, wenn Leute, also Eltern aus dem Film rausgehen und so ein bisschen darüber nachdenken, ich weiß nicht, wie es dir ging, du kannst ja mal sagen, wie du den Film, oder wie du das an diese Ebene empfunden hast.
Na, ich fand es total rührend, weil natürlich denkt man danach, wie man selber halt irgendwie, ich musste jetzt bei dir irgendwie nachdenken, weil für mich war dieses Entdecken und neugierig sein vor allem auch was mit auch Erde lustigerweise und mit Wald und so stark in Verbindung steht, weil ich am Land aufgewachsen bin, in Kärnten in Österreich und da halt gleich ein Wald war bei meinem Elternhaus und da Lager zu bauen und irgendwie, da gab es eine alte Mühle, die eingefallen war und cool, dort das auszubauen. Also das hat irgendwie, glaube ich, so eine lebenslange Sehnsucht und eine Neugierde irgendwie geweckt, um so Neues zu entdecken, was auszuprobieren, irgendwas zu bauen im Wald und irgendwie so eine Spielwiese.
Ja.
Ja,
irgendwie das war so sehr präsent, deswegen kann ich das gut nachvollziehen.
Ja, schön. Und auch so dieses Unmittelbare, das ist, glaube ich, was wir Erwachsenen einfach verloren haben. Man redet immer sehr viel über Dinge und ja das könnte man mal machen, das wäre gut. Ne? Und dieses Aufschieben und das haben Kinder ja gar nicht.
Und natürlich auch dieser Satz, den dein jüngeres Ich sagt, warum bist du so ein langweiliger Erwachsener geworden? Also wie konnte sowas passieren? Aus mir, eigentlich der coole junge Checker, wird dann sowas.
Genau.
Und das fällt mir jetzt immer wieder mal ein, seit ich den Film gesehen habe, weil man ist halt so gefangen in seinen Routinen und Dingen, die man erledigen muss. Und ich glaube, das ist das kann doch durchaus helfen, sich da mal wieder rauszukämpfen und ein Abenteuer anzugehen.
Also weil du gesagt hast, Plädoyer, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben mit dem Film ja keine Agenda in dem Sinne. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, hoffentlich checken die Eltern, dass sie sich an ihr inneres Kind erinnern sollen. Aber ich finde immer schön, wenn der Film bei jedem irgendwie was anderes auslöst. Und wenn, das Schönste für mich wäre, wenn jeder aus dem Kinosaal geht und über den Film hinaus noch irgendwas nachklingt. Und wenn das bei manchen Eltern diese Ebene ist, fantastisch. Wenn bei manchen Eltern es aber auch einfach nur ist, dass sie denken, ich weiß auch nicht, wir könnten mal einen Urlaub in Mexiko machen, auch fein für mich. Aber klar, also so ein bisschen was anstoßen, von mir aus auch in jeder Person was anderes, das wäre cool, wenn das mit dem Film gelingt.
Mhm. Wie war denn so die Arbeit eigentlich mit dem Theodor Latter, heißt er, oder? Mhm. Der junge Schauspieler. Wie war das für euch? War das eine ungewohnte Situation oder war das beglückend? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es war eine Mischung. Also es war für mich auch das erste Mal, mit einem Kinderdarsteller so einen fiktiven Rahmen zu drehen. Und es war aber von Anfang an, hat es große Freude mit ihm gemacht. Und wir hatten einen Kinderschauspielcoach, den wir ihm quasi zur Seite gestellt haben. Und mit dem gab es dann auch viele Proben, wo wir einfach Szenen mit Tobi zusammen schon durchgegangen sind. Und wir wollten ihn aber auch gar nicht zu sehr auf einen Text festnageln, weil wir das auch, also es sind manche Sätze im Film gelandet, die standen in keinem Drehbuch. Mhm. Und das fand ich so schön zu sehen, dass Tobi und er wirklich eine ganz besondere Dynamik sehr schnell miteinander hatten. Und genau, deswegen haben wir die Kamera auch manchmal einfach laufen lassen.
Ja, also mir geht's auch so, es hat einfach so einfach großen Spaß gemacht mit ihm. Und durch diese Arbeit mit dem Schauspielcoach, die für mich auch neu war, weil ich habe ja mit Schauspiel erstmal auch nicht viel am Hut, war es cool, irgendwie so auf so eine spielerische Art und Weise Szenen mal zu proben. Oder wir haben mal Probeszenen zum Beispiel als Steinzeitleute fast ohne Dialog gedreht und einfach nur gemacht oder so. Und es gab so ein paar sehr süße Techniken, die Joe, der Schauspieltrainer, ihm mitgegeben hat. Sowas wie so ein Zauberband. Dann hat er so ein Geschenkband auf den Boden gelegt und wenn er da drüber getreten ist, hat er die Rolle Tobi betreten, war nicht mehr Theo, durfte auch nicht mehr so genannt werden und so konnte er auch wieder rausgehen. Und das war sehr schön, auf diese spielerische Art und Weise mit ihm zu sein. Davon abgesehen war Theo einer, der einfach, finde ich, eine irre Ausstrahlung hat oder ist einer, der eine irre Ausstrahlung hat. Und trotzdem kann man ja auch sagen, Theo ist halt 8 Jahre alt und liebt Minecraft-Spielen. Und auch wenn man im mexikanischen Dschungel ist, kann dieses ganze Warten darauf, dass das Kamerateam sich endlich mal fertig gemacht hat, auch einfach für einen 8-Jährigen sehr langsam sein. Verdammt langweilig sein. Ja. Und klar, dann ist es halt manchmal auch einfach lustiger, auf dem Handy zu zocken und so weiter. Und das fand ich aber auch interessant, weil es gehört auch dazu, wenn man mit einem 8-Jährigen in den mexikanischen Dschungel reist, kann man nicht davon ausgehen, dass der jetzt dann sagt, wow, das ist ja alles faszinierend hier, sondern dann ist halt auch einfach cool, mal kurz abzuschalten und Oreos zu essen und Minecraft zu zocken.
Könnt ihr das nachvollziehen? Also dieses
100%. Also aus meiner Erwachsenensicht natürlich nicht mehr. Ich denke mir jetzt gerade so, aber Theo, guck mal, eine Pyramide, guck mal, so.
Aber, kann man in Minecraft auch super bauen.
Ja. Hat er gemacht. Der hat halt Mexiko nachgebaut.
Ja, stimmt.
Wirklich, war irre cool. Genau. Aber ja, also wenn ich mich an mich selbst als Kind erinnere, ich war genauso sprunghaft und brauchte halt schon auch irgendwie so Beschallung. Kann ich total nachvollziehen, dass ihm Sachen so langweilig wurden. Wenn da irgendwie 8 Erwachsene miteinander reden, ist einfach stinkend langweilig.
Wie war das bei dir? Also oder lenkst du dich auch gern mit Computerspielen ab? Kannst du dem irgendwas abgewöhnen?
Nee, tatsächlich nicht so. Also da muss ich auch sagen, die Anfangsszene mit Tobi als Indiana Jones, die fand ich von Anfang an grandios und war sofort dabei, dass wir das so umsetzen. Aber ich konnte da nicht aus eigener Erfahrung sprechen.
Okay.
Genau, also
konntest nee, nicht Gaming relaten ich, quasi.
Nee, nicht so ganz. Aber also ich verstehe natürlich, dass man sich da so reinfuchst und dann gar nicht genug davon haben kann. Ich persönlich hatte es nie so.
Ich habe heute noch irgendwie eine Überschrift gelesen, ich glaube irgendein SZ-Artikel, wo eine Game-Designerin sagt, es gibt keine komplexere und faszinierendere Welt als die Gaming-Welt. Weil es natürlich immersiv ist ohne Ende, dabei aber ja interaktiv, weil du quasi in einem fiktionalen Raum, den man im Kino ja auch betritt, und das liebe ich, dafür liebe ich das Kino, aber beim Gaming kannst du diesen interaktiven Raum halt wirklich begehen und durch Handlungen verändern. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es schon einfach crazy, was Computerspiele. Also ich bin raus beim Film. Also jetzt, weil Antonia hat mich gerade vorhin gefragt, hättest du Lust mal wieder zu spielen? Ich habe früher viel Counter-Strike gespielt, früh mit Monkey Island und diesen ganzen Games halt angefangen. Also eigentlich jetzt, wo ich das gerade so, ich müsste mal gucken, was gerade so aktuell ist.
Ich finde es schon faszinierend. Ich glaube, Minecraft ist zeitlos mittlerweile. Das ist wie Lego spielen.
Das ist schon toll. Von Theo habe ich viel gelernt, was Minecraft angeht. Ich hatte keine Ahnung, jetzt weiß ich, was man da alles machen kann.
Der Film heißt ja, der dritte, die heimliche Herrscherin der Erde. Und also es geht ja nicht nur also um die Erde, den Globus quasi an sich, sondern auch wirklich um die Erde, auf der man so auf dem Boden, quasi den profanen Boden, wo man so herumsteht und dem man ja nicht so viel Beachtung schenkt manchmal. Mhm. Was war denn so quasi da der Wunsch, direkt das so als Thema herzunehmen? Weil es geht ja sehr viel um Abbau, es geht um Zerstörung, aber auch um die Schätze quasi, die in der Erde liegen.
Genau, also das Element Feststand, das war relativ schnell klar, weil wir einfach die Elemente-Reihe fortführen wollten und da fehlten dann noch Erde und Feuer. Und ich glaube, wir waren uns da auch sehr schnell einig, dass wir gerne die Erde machen möchten. Und ich finde es einfach abgefahren. Also ich habe mich dann angefangen einzulesen und was für ein Universum da unter unseren Füßen ist, ist wirklich abgefahren. Also an Mikroben und Bakterien, da unten gibt es mehr an so kleinen Kreaturen, als es Menschen auf der ganzen Erde gibt. Und sich das vorzustellen, ist, finde ich, unfassbar. Und was man da alles entdecken kann, also jetzt haben wir natürlich auch noch andere Themen zur Erde gemacht, aber ich glaube, allein was da alles rumkreucht und fleucht, da könnte man auch 90 Minuten lang füllen. Mhm. Also da haben wir, glaube ich, auch alle sehr viel dazugelernt und alle, glaube ich, eine Faszination für dieses Element entwickelt.
Total.
Ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, dann so drei Länder rauszupicken, oder? Ihr seid auf Madagaskar, ihr seid Spitzbergen und in Mexiko und dann quasi die drei zu nehmen, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach dann, oder? Sich für was zu entscheiden.
Also der Film hätte auch in drei ganz anderen Ländern spielen Klar. können. Man kann natürlich überall dieses Thema angehen. Wir hätten ja auch irgendwie quasi auf den Permafrostboden zum Beispiel verzichten können und stattdessen noch in eine Wüste gehen, wo der Boden wieder ganz anders ist, oder? Also, genau, aber am Ende, Antonia hat ja die Länder recherchiert und irgendwie davon ausgehend, dass wir vorher eine Materialsammlung zum Thema Erde gemacht haben und dann, ich glaube, so viel hat sich gar nicht mehr getan. Es war eigentlich relativ schnell klar, dass das die drei Länder werden. Interessanterweise haben sich die Geschichten in den Ländern noch verschoben, aber die Länder sind geblieben.
Genau. Es war ganz interessant. Wir hatten, ich glaube, unseren zweiten Termin mit dem Writers Room. Wir hatten zwei Autorinnen und zwei Autoren und da habe ich eine so ein Moodboard gemacht. Ja. Und ich hatte das dann abfotografiert und neulich habe ich es mir mal wieder angeschaut, das Foto. Und es sind genau diese Fotos jetzt im Film gelandet. Mhm. Also es ist wirklich verrückt, dass das zu so einem frühen Zeitpunkt dann eigentlich, also da wussten wir noch nicht, dass es feststehen würde, aber es ist dann so geblieben.
Spitzbergen wird im Film als einer der wichtigsten Orte der Welt quasi beschrieben. Könnt ihr beschreiben, warum der so wichtig ist?
Also nicht Spitzbergen selbst, sondern der Saatguttresor, der dort steht, der wird als der wichtigste Ort der Welt genannt im Film und so wird er aber auch in der Realität von manchen Menschen genannt. Es ist ein Tresor, der auf Spitzbergen in den Permafrostboden gebaut wurde. Du hast im Film den Eingang ja gesehen, es ist ja, als würde man sich das aus einem James-Bond-Film klauen, das ist ja irre, aber es ist echt. Und da werden aus aller Herren Länder, von allen Kontinenten Samen eingelagert für den Fall, dass irgendwo eine Pflanze, eine Art ausstirbt und was bei der Klimakrise und Artensterben und so weiter und was irgendwie unsere Biodiversität angeht, ja auch keine Seltenheit mehr ist. Und dort hat man dann quasi so eine Art Reserve und kann zurückgreifen auf eben zum Beispiel Baobab-Samen aus Madagaskar oder Kartoffelsamen aus Deutschland. Ja, genau. Und dieser wichtigste Ort der Welt ist eine der dokumentarischen Geschichten, die Antonia gefunden hat und die wir in den Film integrieren wollten und auch integriert haben. Wobei auch das ein bisschen gewackelt hat, weil wir dachten natürlich, wir müssen da rein. Und als wir dann gehört haben, das wird nicht erlaubt, habe zumindest ich gesagt, dann müssen wir was anderes machen. Wir können ja nicht in diesem Film zeigen, dass es diesen Ort gibt, aber nicht reingehen. Wie unbefriedigend ist das denn? Da lag ich falsch. Im Nachhinein bin ich froh, dass es genau so ist, wie wir es jetzt im Film erzählt haben.
Aber man sieht es dir schon an, dass du gerne reingegangen
bist. Ich denke, Tobi will eigentlich rein. Ja.
Wir haben wirklich auch alle Hebel in Bewegung gesetzt. Also inklusive Anruf bei der Außenministerin, kannst du nicht irgendwas machen, hat nichts gebracht.
Aber am Ende war es echt eine sehr, sehr besondere Stimmung. Und diesen Tag auch genau in dem Jahr und in der Zeit, wo unser Dreh dort stattgefunden hat, zu erwischen, war großes Glück. Also dieser Tresor wird nur zweimal im Jahr geöffnet.
Wahnsinn.
Und dann waren da wirklich halt aus den ganzen Delegationen Leute da und das war eine ganz besondere feierliche Stimmung.
Ja, voll. Das spürt man da im Film aber auch, dass das so ein magischer Moment eigentlich ist.
Ja.
Und auch wenn ihr jetzt nicht wirklich reingekommen seid, sagt das ja auch sehr viel über diesen Ort aus, oder? Weil es wirklich so ein Hochsicherheits...
Genau, der muss gut geschützt werden.
Ja.
Gebäude ist...
Das ist irre.
Du hast jetzt den Klimawandel schon angesprochen, das zieht sich jetzt natürlich auch durch den Film, das ist natürlich ein wichtiges Thema, vor allem für alle Menschen, aber vor allem für diese Generationen, euer Zielpublikum eigentlich ist. Ist das fast so ein Auftrag, dass dieses Thema in einzelnen Checks, im Podcast von euch, aber natürlich auch in so einem großen, riesen Kinofilm, einfach nicht locker zu lassen und immer weiter davon zu erzählen, was da passiert. Ist das ein Auftrag für euch?
Also ich empfinde es für mich definitiv als Auftrag. Nicht nur in unseren Sendungen und Filmen und so, sondern auch für mich als öffentliche Person. Ich trage das sehr gerne vor mir her, weil ich finde, dass wir viel zu sehr mit einem Backlash konfrontiert sind und wir, das ist einfach das Thema. Und ich meine, wir machen ein Programm für Kinder, die sind jetzt geboren, die, wenn die 80 sind, sind die im Jahr 2100. Es gibt sehr plastische Szenarien dafür, wie die Erde dann aussieht. Und wenn wir jetzt nicht alles tun, um zu diesem Thema aufzuklären, und an dem Punkt bin ich der Meinung, Wissen ist Macht, und je mehr sich Kinder auch damit auseinandersetzen und Bescheid wissen, desto besser können sie zu mündigen jugendlichen Erwachsenen werden und können versuchen, wieder irgendwie dagegen anzukämpfen und ihre Zeit und ihre Engagement da in die Richtung nehmen. Ich finde, es ist fast, also es ist eine Pflicht, ja, es führt fast kein Weg dran vorbei. Wir haben bei dem ersten Film, den haben wir 2017 gedreht, in Grönland, Vanuatu, Indien und wo haben wir noch?
Australien.
Und Tasmanien, genau. In Tasmanien waren Unterwasserpflanzen abgestorben, weil das Meer warm wurde. Vanuatu ist eins der Länder, wo schon Menschen umsiedeln mussten, weil der Meeresspiegel steigt. In Grönland konnten wir nicht auf dem Eispanzer landen, weil es im Sommer dort zu warm war, obwohl wir fast an der Arktis waren. Und Indien hat Wasserknappheit wegen Klimawandel. Und damals, 2017, haben wir gar nicht so sehr danach gesucht, sondern wir sind bei unserer Reise für den Film überall nur damit konfrontiert worden. Das ist jetzt fast 10 Jahre her und seitdem ist es ja nur dramatischer geworden. Aber spätestens seit diesen Erfahrungen habe ich auch gedacht, so das ist und muss mein Thema sein als jemand, der sich um Kinder kümmert. Und das hat sich dann in den Filmen ja auch manifestiert.
Und trotzdem wollen wir dabei nie mit erhobenem Zeigefinger an diese Themen rangehen, sondern versuchen das immer beiläufig quasi mit in die Geschichten einfließen zu lassen.
Habt ihr so ein Gefühl, wie die Kinder auf den Klimawandel, auf diese Veränderung reagieren? Kriegt ihr da Feedback? Sind das Themen, die besonders auch angenommen werden von der jüngeren Generation?
Ich denke schon. Also du bekommst es mehr mit, Tobi, als Reaktion. Aber ich glaube, es ist allgegenwärtig, auch bei den Kindern. Und die Kinder wissen Bescheid. Ich glaube, wenn man ein Kind oder viele Kinder fragt, hast du schon mal vom Klimawandel gehört, dann würde jedes Kind Ja sagen. Und deswegen können die auf jeden Fall mit diesen Themen was anfangen. Und das finde ich auch an Kindern so schön, dass sie ein ganz großes Gerechtigkeitsbedürfnis haben und Dinge oft ja viel schneller begreifen als manche Erwachsene.
Ich mache bei meiner Live-Tour, so eine Wissensshow, immer was zum Thema Klimakrise. Und ich kriege total mit, dass Kinder sich sehr gut auskennen, dass sie sehr viele Gedanken sich dazu machen, dass sie es, wie Antonia gerade gesagt hat, einfach auch unfair finden, dass die Erde an Teilen ausgebeutet wird und dass man sich nicht genug darum Gedanken macht. Ich kriege aber interessanterweise in den letzten Jahren auch leider immer häufiger mit, dass es dann im Publikum Eltern, Erwachsene gibt, die es nicht mehr witzig finden, dass ich das thematisiere. Auch das kann ich zum Teil ja verstehen. Also wir haben multiple Krisen um uns rum, Kriege und ich weiß nicht was alles. Und ich verstehe alle Eltern, die sagen, ich habe keine Kapazitäten, mich auch noch um die Klimakrise zu kümmern. Aber nur weil wir sie nicht unmittelbar wahrnehmen, macht es sie nicht weniger bedrohlich. Und deswegen finde ich es auch total gut und richtig, Kinder weiter, insbesondere auch zu dem Thema zu bilden, dann können die Kinder sich ja selbst überlegen, ob das ein Thema ist, mit dem sie sich weiter beschäftigen wollen oder nicht, mit dem sie eventuell auch ihre eigenen Eltern immer wieder konfrontieren wollen oder nicht, das gebe ich ja niemandem vor, aber dieses Thema, was ich gerade schon mal meinte, Wissen ist Macht und Bildung ist Macht, insbesondere bei jungen Köpfen, das finde ich bei dem Thema Klimawandel ganz entscheidend und einen wichtigen Hebel, der zunehmend ja von Politikerinnen und Politikern nicht mehr gezogen wird, weil, wie gesagt, es gibt andere Krisen, aber deshalb finde ich es wichtig, dass ich oder wir uns weiterhin damit beschäftigen.
Wie ist denn das überhaupt so für euch? Also ihr beschäftigt euch in eurer Arbeit mit schwierigen Themen, dann aber auch immer wieder mit leichteren Themen oder so ein bisschen handgreiflicheren Themen. Und auch in dem Film kommt ja dieser Bagger-Check, glaube ich, dann irgendwie vor. Den willst du eigentlich machen. Und das ist ja auch...
Den gibt es jetzt auch in echt.
Den gibt es jetzt auch. Ja. Sehr schön. Ja. Und das sind ja schon Themen, die teilweise irgendwie leichter sind, wahrscheinlich so vom Thema her, schon vom Dreh. Und dann aber auf der anderen Seite diese schwierigen Themen, wie... Versucht ihr das zu balancieren? Also wie geht ihr da vor?
Also ich glaube, wir gehen immer mit einem Kinderblick an diese Themen ran, weil Kinder würden das gar nicht so differenzieren. Das ist ein schweres Thema, das ist ein leichtes Thema. Ich glaube, wir Erwachsenen sind da eher diejenigen, die Respekt dann vielleicht zum Beispiel vor dem Krebscheck haben. Aber da versuchen wir natürlich immer mit einem Kinderblick draufzuschauen und uns zu fragen, okay, was könnten die sich denn jetzt zu diesem Thema als erstes fragen? Und so kam dann zum Beispiel die Idee, dass wir einen kleinen lebendigen Krebs, also als Zeichentrickfigur, dem Tobi als Sidekick zur Seite stellen, der dann erstmal klärt, warum die Krankheit überhaupt Krebs heißt und der dann beleidigt ist, dass sie nach ihm benannt wurde. Genau, und eben immer diesen Fragen nachzugehen aus einer Kinderperspektive und so auch immer das Spielerische mit reinzubringen.
Und trotzdem, weil du gefragt hast, wie gehen wir das insgesamt an, ist es schon so, dass wir als Redaktion an diesen schweren Themen, wo man auch länger und intensiver natürlich recherchieren muss, sorgfältiger arbeiten muss als beim Bauernhofcheck, wo man weiß, bei Bauer Günther können wir 2 Tage verbringen und haben den Bauernhofcheck gedreht, während man bei der Kinderonkologie natürlich anders vorgeht, erstmal die Leute kennenlernen muss und so weiter. Und an diesen schweren Themen haben wir als Redaktion schon, auch wenn man sich da oft genug die Zähne auch ausbeißt, bis man die richtige Erklärung, die richtige Erzählhaltung und so weiter findet, eigentlich als Team schon immer große Lust. Also es ist nicht so, dass uns irgendwer überreden muss, uns auch diesen schwierigeren Themen zuzuwenden, sondern im Gegenteil, es gibt eine große Lust auf diese Art von Herausforderung. Aus meiner persönlichen Perspektive, weil ich immer wieder mitbekomme, wie sehr diese schweren Themen Sendungen sind oder daraus Sendungen entstehen, die Familien zum Beispiel auch helfen können oder Anstoß geben, über ein Thema zu sprechen, über das man vielleicht sonst nicht so gut hätte sprechen können. Und genau, ich finde es was total Schönes, dass wir diese Diversität an Themen und an auch irgendwie quasi ja Fallhöhe, sage ich mal, haben, wenn es um verschiedene Themen geht.
Und das sind ja auch die Themen, also man sieht ja auch, dass diese Themen nachgefragt werden, also auch an den Abrufzahlen.
Total, ja, total.
Dieser Leben- und Sterben-Check oder auch dieser Krebs-Check. Ich glaube, ihr wart da auch irgendwie nominiert für einen Preis oder habt sogar gewonnen. Also das sind ja schon Themen, die natürlich viele Leute auch betreffen. Und wenn es da quasi Material gibt, die man sich gemeinsam vielleicht ansehen kann, total. Eltern und Kinder, hilft das wahrscheinlich allen Generationen.
Es ist auch eine große Ehre für uns zu wissen, dass wir da eine Hilfestellung sein können.
Und interessanterweise habe ich selten mitbekommen, dass Eltern irgendwie gesagt hätten, sag mal, das ist aber nichts für Kinder, du kannst doch den Holocaust nicht für Kinder erklären. Warum konfrontiert ihr mein Kind mit so einem Thema? Habe ich fast noch nie gehört. Also eigentlich kommt gerade von Eltern, wo ich sogar verstehen würde, wenn die sagen, ey, ich will aber nicht, dass mein 7-Jähriger irgendwie mit so schweren Themen konfrontiert ist. Interessanterweise kommt von Eltern fast ausschließlich die Rückmeldung, hey, wir haben danach drüber geredet, vielen Dank, und ganz oft versuchen wir bei solchen Themen, auch gerade wenn es um tagespolitische Sachen geht, wie den Angriff Russlands auf die Ukraine, da haben wir eine Sondersendung zu gemacht, in einem anderen Format, aber trotzdem auch oft der Hinweis, den wir platzieren, so, ey, guckt's mit euren Eltern zusammen, sprecht darüber, seid nicht allein damit und so, und das ist total schön zu merken, dass das auch funktioniert und so angenommen wird.
Ich glaube, weil Eltern auch natürlich oder alle Menschen sehr froh sind, dass ihr diese Arbeit euch auch antut quasi. Also dass es quasi dieses Material auch gibt. Und also das ist ja auch eine enorme Hilfeleistung für Familien, für alle Menschen im Prinzip, dass es einen Zugang dazu gibt.
Ja, ich habe kürzlich im Checkpot, also in einem Podcast, haben wir eine Folge gemacht zum Thema Autismus. Und da war es schon so, das Mädchen, ein autistisches Mädchen, hatte sich gewünscht, das zu machen. Und die Mutter hat danach gesagt, sie fand es ganz toll zuzuhören und so weiter. Und ich habe schon 1-2 Mal mitbekommen, dass Leute in der Schulklasse, wo ein Mädchen im Spektrum ist, diese Folge gemeinsam angehört haben und dann danach mit dem Kind drüber geredet haben. Und wie toll ist es, wenn wir dazu beitragen können, dass sich Kinder untereinander besser verstehen, dass Menschen, die es ein bisschen schwieriger haben in der Gesellschaft, größerem Verständnis begegnen. Das ist ja eigentlich ist ja Demokratiebildung, was wir damit irgendwie im übertragenen Sinne machen. Und das ist total toll.
Ich mache diese Sendung, ich glaube, seit 2013 gibt es jetzt quasi Checker Tobi. Seit wann arbeitet ihr zusammen?
Seit 2013.
Ah, wirklich? Okay. Stimmt, du warst, glaube ich, auch in diesem Casting-Prozess irgendwie beteiligt, oder? Stimmt, habe ich das richtig im Kopf?
Ja, hast du. Da war ich sehr frisch bei der Megahertz und war dann in dem Casting-Team. Und meine Aufgabe war es, die ganzen öffentlich-rechtlichen Sender mal durchzukämmen. Und da habe ich Tobi dann eben im SWR in einem Format gesehen.
Das Ding war
das. Das Ding TV, genau. Und das
großartiges Fernsehen, ja. Haben wir da gemacht.
Da fand ich den dann sehr gut und musste aber erstmal ein bisschen für dich kämpfen tatsächlich, weil viele gemeint haben, dass er eher fürs Erwachsenenfernsehen funktioniert und nicht fürs Kinderfernsehen.
Interessant, dass sich das so komplett umgedreht hat. Jetzt mache ich seit 13 Jahren Kinderfernsehen und es ist schwierig, Menschen davon zu überzeugen, dass ich auch für Erwachsene was machen könnte.
Also, ne, hast du so Ambitionen, vielleicht auch anders schauspielerisch tätig zu werden?
Schauspielerisch nicht so, ehrlich gesagt. Aber ich könnte mir als Moderator, Reporter, Journalist natürlich auch ein anderes Publikum, ein älteres Publikum vorstellen. Mache ich hier und da auch. Und mit Blick darauf, dass die Eltern jetzt ja zum Beispiel auch in unseren Film gehen und dass es eine Bekanntheit auch in den Familien gibt, nicht nur bei den Kindern, fände ich es schön, irgendwie auch eine Sendung zu machen im Fernsehen, die für groß und klein ist, sage ich mal. Aber genau, interessanterweise, lustig, dass du das sagst, habe ich noch nie drüber nachgedacht, Antonia, dass du ja quasi die Entscheidungsträger und Trägerinnen beim Sender, beim Bayerischen Rundfunk in dem Fall damals, oder ihr sie gemeinsam von mir überzeugen musstet, weil es hieß, der passt doch nicht für Kinder. Und jetzt ist es ein bisschen umgekehrt. Jetzt mache ich so lange was für Kinder, dass es heißt, naja, aber der macht ja Kinder, nicht Erwachsene. Also interessant, wie sich so ein Blick auch verschieben kann. Und wie gut, dass du das antizipieren konntest. Glück meines Lebens.
Aber natürlich beim neuen Film kommt schon so ein bisschen raus, dass du dir quasi über deine Zukunft schon auch Gedanken machst als Checker, oder? Also das schwingt schon natürlich mit. Ich glaube, du wirst jetzt Ende April 40.
Genau, genau.
Das ist natürlich nicht alt. sag ich als 42-Jähriger.
Das ist natürlich nicht alt. Super, das gefällt mir sehr gut. Ja, genau, aber ich antizipiere die Frage, die dahinter steckt. Oder? Also genau. Die Frage, wie lange kann man für Kinder Checker Tobi sein?
Ja, und vielleicht auch, wie lange willst du dieser Checker Tobi sein?
Also, es macht mir große Freude. Die Mischung zwischen mit Kindern im Podcast schnacken, für Kinder eine Fernsehsendung zu allen möglichen Themen machen, für die ganze Familie solche Filme machen, während wir gemeinsam um die Welt reisen und für die große Leinwand erzählen, ist ein unheimliches Geschenk. Und ich habe zwar schon richtig viele Folgen gemacht, aber ich habe und bis Ende 26 mache ich auf jeden Fall weiter, solange geht auch die aktuelle Staffel. Aber ich habe jetzt nicht vor zu sagen, und das war's dann. Mhm. Also ich habe jetzt nicht versucht mit diesem Kinofilm und der Überlegung, wird Tobi ein langweiliger Erwachsener oder so. Wir haben jetzt nicht versucht, damit irgendwie so ein vorsichtiges Out zu konstruieren, sondern ich habe wirklich Spaß, für Kinder Sachen zu machen und ich liebe auch das Format und das Team dahinter und so. Ein bisschen was möchte ich schon noch weiter checken.
Nochmal kurz zurückspringend auf die Themenfindungssache, aber gibt's auch so Themen, weil du hast das früher auch angesprochen, multiple Krisen, also man könnte ja zu unzähligen Themen und Krisenherden Geschichten machen, aber gibt's auch so Themen, die ihr Kindern in dem Alter lieber nicht zumuten wollt? Oder gibt's da auch hitzige Diskussionen zwischen euch beiden in der Redaktion etc.?
Ja, immer wieder mal. Also ich glaube, als Redaktion sind wir uns eigentlich relativ einig. Und wir sind, glaube ich, alle eher Team. Man kann Kindern immer mehr zutrauen und zumuten, als die allermeisten Menschen, würde ich sagen, so denken. Es gibt auf jeden Fall Themen, wo ich sagen würde, die muss man Kindern nicht in der Sendung erklären, weil es grausame Dinge auf dieser Welt gibt, wenn Kinder da nicht eine Berührung mit haben, weil gerade ein Krieg ausbricht und sie das irgendwie mitbekommen, dann muss man das ja nicht, dann muss man den Topf ja gar nicht erst aufmachen, oder das, sagt man das, den Topf, nee, den Deckel, den, also den, das Fass.
Die Büchse,
also,
den Pandora.
Ja, genau. Also einfach so wirklich grausame Dinge, kannst du ja jetzt irgendwas ausdenken, also ja. Den Check muss man vielleicht nicht machen. Und es gibt natürlich auch immer wieder inhaltlich bei manchen Themen Diskussionen bei uns in der Redaktion, wie gehen wir so ein Thema an? Aktuell passiert das gerade mit dem Bundeswehrcheck. Da sind wir viel am Debattieren, mit welcher Haltung wir das machen, ob wir das machen, mit welchem Blick wir eine Sendung über unsere Armee, über das Militär machen.
Auch durch die neuen Entwicklungen, genau, vielleicht, eben. Oder?
Also die Sendung geistert schon seit Jahren rum und ich habe immer ganz aktiv gesagt, ich möchte aber keine Sendung über die Bundeswehr machen. Mm. Das würde ich jetzt aber so nicht mehr sagen. Ich finde es jetzt total wichtig, dass wir diese Sendung machen. Das ist aber, war vor 5 Jahren einfach noch anders. Zeiten ändern sich, ne? Und genau, und jetzt gerade wird viel darüber gestritten, bei uns intern, aber auch mit dem Sender, wie wir dieses Thema angehen, weil ich eine pazifistische Grundidee eine wichtige finde, die man auch Kindern unbedingt übermitteln sollte. Aber die Art und Weise, wie wir trotzdem auf unser Militär oder auf militärische Armeen blicken, sich, glaube ich, verschiebt und verschoben hat und auch verschoben, also verschieben musste. Und genau, das ist aber nicht ganz leicht, da jetzt gerade den richtigen Weg zu finden, aber wir sind dran.
Und eure Themen müssen ja auch auf eine Art irgendwie zeitlos sein, oder? Weil die stehen ja relativ lang irgendwo. Genau. Auf YouTube werdet ihr wahnsinnig viel abgerufen und wenn sich das wieder schnell überholt, also da so ein Metathema zu finden, ist wahrscheinlich oft recht tricky.
Genau, also wir hatten ja eine Zeit lang auch ein reines Webformat, wo wir dann auch tagesaktuelle Dinge behandelt haben, aber da sind wir einfach auch in der Redaktion dann an unsere Grenzen gestoßen, weil wir eben keine tagesaktuelle Redaktion sind und dafür gibt's ja auch extra Kindernachrichten und Medien. Und wir haben jetzt auch schon Folgen wieder neu aufgelegt, die so 10 Jahre alt waren und Blickwinkel sich auch mit der Zeit verändert haben, wie zum Beispiel den Faschingscheck. Und man vielleicht damals noch Rollenklischees mit verschiedenen Kostümen drin hatte. Das wollten wir jetzt ändern und haben deswegen die Sendung neu gedreht.
Mhm. Jetzt arbeitet ihr schon 13 Jahre, sind das jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, zusammen. Und du hast früher, oder ihr habt mal gemeint, ja, es gibt halt diesen Backlash schon seit einigen Jahren. Ist es trotzdem so, von der Wahrnehmung eurer Sendung überhaupt Geschichten für Kinder, für ein junges Publikum zu erzählen, entwickelt sich da doch vielleicht trotzdem was in die richtige Richtung, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt, vielleicht jetzt so in eurer Karrierespanne? Dass das vielleicht auch nicht mehr so abgetan wird, ja, das ist halt Kinderfernsehen und das ist also so in dieser Hinsicht, dass ich da vielleicht in diesen 13 Jahren, das ist ja doch schon eine lange Zusammenarbeit, vielleicht schon was auch ins Positive entwickelt hat?
Würde ich schon sagen. Also wir haben es vor allem in der Pandemie erlebt.
Stimmt.
Da waren wir in den Homeschooling-Plänen dann mit drin und haben die Kinder quasi durch den Tag geführt mit unseren Sendungen. Das haben wir auch wirklich sehr gemerkt, dass da nochmal unsere Marke stärker wurde.
Mhm.
Und auch dementsprechend die Sichtbarkeit nochmal größer.
Also ich würde das genauso unterschreiben. Also wir haben es ist ein bisschen für mich schwer zu abstrahieren, inwiefern auf der einen Seite unsere Marke und die Sendung stärker wurde und dadurch auf uns im Speziellen eine größere Aufmerksamkeit ist, oder inwiefern sich der Blick auf Kindermedien, sage ich mal ganz allgemein, vielleicht verändert hat. Ich glaube, dass tatsächlich so im Gesamten die Pandemie da zum Glück einen Blick auf die Kinder gelenkt hat, weil die einfach gar keine Stimme hatten und haben und so viele Entscheidungen getroffen wurden.
Geschlossene Schulen.
Absolut, genau, das ganze Zeug.
Ja.
Zum Glück gab es dann auch genug laute Stimmen, die gesagt haben, ey, aber lasst uns mal jetzt auch ein bisschen an die Kinder denken, wenn wir schon nicht mit ihnen sprechen, während wir Entscheidungen treffen. Da gab es sicherlich irgendwie auch ein Stück weit nochmal eine Fokusverschiebung. Aber also ich will jetzt nicht zu pessimistisch klingen, aber ich glaube, wir erfahren sicherlich eine deutlich größere Aufmerksamkeit, auch mit den Kinofilmen und einer Presse drumherum. Das ist total toll. Aber ich würde leider eher konstatieren, dass Kinder eigentlich nicht mehr in den Blick genommen werden, sondern ja, auch Kindermedien. Also ich finde, so wie sich die seit wir zusammen Fernsehen machen, die Medienlandschaft verändert, diversifiziert hat, schneller geworden ist, überall in jede Pore eindringt. Jetzt mit KI werden wir uns noch umgucken, glaube ich, auch was das für Kinder bedeutet. Müsste ja eigentlich parallel der Blick darauf, wie man mit Kindern und Medien umgeht, müsste eigentlich einen größeren Fokus kriegen. Weiß ich nicht, ob das so passiert ist. Ich habe das Gefühl, es sind immer noch irgendwie sehr stiefmütterlich behandelte Themen. Es ist immer noch so, dass Kinder, auch Familien, zumindest in der deutschen Politik, keinen hohen Stellenwert haben, keine richtige Lobby haben und so meinen Eindruck, dass weiterhin so ein bisschen ein einsamer Kampf ist, den UNICEF zum Beispiel, das Deutsche Kinderhilfswerk und so weiter, gut, dass es diese Organisation gibt, dass die Kämpfe, die so führen. Also, und da ist es, glaube ich, sehr wohltuend, dass jetzt zum Beispiel mit dem Kinostart ist so ein bisschen eine Aufmerksamkeit auf uns und dann kann man in Interviews genau solche Sachen sagen und versuchen, Themen auf die Agenda zu setzen, die was mit Kinder, Jugend und Familie zu tun haben. Aber von allein habe ich nicht das Gefühl, dass das die letzten 13 Jahre mehr geworden ist. Also, oder? Ich, keine Ahnung, korrigiere mich. Es ist, wie gesagt, es ist sehr schwer, das aus meiner Perspektive, weil ich so innen drin bin, wahrzunehmen. Was ist denn dein Eindruck?
Ja, also Sehe ich auch so. Ich habe mir jetzt nur gerade gedacht, ihr geht immer mit so einem guten, positiven Gefühl aus der Geschichte. Obwohl, wenn ich mir das hier, diesen Auflauf heute anschaue und diese Begeisterung für euch, dann schaue ich mit großer Zuversicht auf diese Generation auch.
Das tue ich auch.
Und auch auf meinen eigenen Sohn, die halt, wo ich merke, okay, das ist eine Generation. Also ich war irgendwie mit 10 Jahren noch nicht so weit und wusste so viel und habe mich so interessiert und war, also also ich habe, glaube ich, großes Vertrauen in diese Generation, die gerade jetzt so nach uns oder so 2 Generationen, die nach uns kommt. Daher habe ich da ein ganz gutes Gefühl eigentlich.
Das habe ich auch. Also so bei all den Begegnungen, auch jetzt gerade in den letzten Wochen, das sind erlebe ich sehr viele aufgeweckte, neugierige, auch mutige, resiliente Kinder, die eine Haltung haben und die irgendwie mündig sind. Und ich glaube, wenn wir dazu ein bisschen beitragen können mit unseren Serien und jetzt mit dem Film, dann ist das was ganz Wertvolles. Das ist total schön.
Glaubt ihr, dass ihr durch diese YouTube-Shows oder halt, das sind ja keine YouTube-Shows, aber dadurch, dass es halt in der Pandemie vor allem dann halt auf YouTube so explodiert ist quasi, dass ihr vielleicht auch Leute erreicht habt, Familien, Kinder, die ihr sonst vielleicht nicht so erreicht hättet?
Ja, auf jeden Fall. Also davor waren es wahrscheinlich eher... haben sie es vielleicht schon in der Schule gesehen, aber es gab dann bestimmt einige Familien, wo das zu Hause nicht unbedingt gefördert wurde, dass Wissensfernsehen geguckt wird. Und da haben wir schon das Gefühl, dass das jetzt wirklich in alle Schichten sich verbreitet hat. Und das freut uns natürlich sehr.
Total. Also das kann ich auch ich krieg's ja vor allem mit, wer mich auf der Straße so anspricht. Und das hat sich massiv erweitert. Nicht verändert, erweitert, aber... ja klar, also einfach Kinder, Familien, die nicht so sehr aus einer bildungsbürgerlichen, komm, wir gucken öffentlich-rechtliches Kinderwissensfernsehen-Welt kommen, sondern eher bildungsfern aufwachsen, ärmere Familien und so weiter, sprechen mich genauso an jetzt. Oder die Kinder, die dazugehörigen, oder auch die Eltern, die dazugehörigen, wenn ich das mir rausnehmen darf, das irgendwie so auf den ersten Blick so einzuschätzen oder je nachdem, wo ich mich auch bewege. Und das finde ich was richtig, richtig Tolles, weil wenn wir Kinder... die sonst nicht so diesen Zugang hätten zu Kultur vielleicht auch und so weiter, für Wissen begeistern können. Und die sagen, oh, so wie will ich auch sein, sowas rausfinden und ein Checker sein. Hammer, ist doch richtig toll. Wenn wir da irgendwie ein paar Kinder anstupsen, irgendwie vielleicht eine Idee zu haben, was sie mal werden wollen oder so, oder mit den Sendungen Berufsgruppen Welten aufschließen, zu denen es sonst keinen Zugang gegeben hätte, das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung.
Dass man auch Archäologie studieren kann zum Beispiel oder sowas. Genau. Also das ist ja schon... Ja. Genau, das wollte ich euch noch fragen, weil das fällt mir schon bei euren Checks immer auf. Es kommen sehr viele Expertinnen, also wirklich Expertinnen vor. Und es ist jetzt nicht so ein Expertenlager quasi. Ja. Ist das von euch was, dass ihr euch selber irgendwie auf die Fahne geschrieben habt? Wir wollen also sehr viele Expertinnen explizit in den Sendungen haben. Also mir ist das irgendwie aufgefallen.
Mhm. Ja, also wir versuchen da natürlich immer eine Balance zu halten. Naja. Aber dadurch, dass Tobi in jeder Sendung ist und er ja ein Mann ist, versuchen wir schon deswegen auch viele Expertinnen vor die Kamera zu bekommen. Und unsere Sendung soll gleichermaßen für Jungs und Mädels sein. Und ich persönlich finde es ganz, ganz wichtig, dass mehr Sichtbarkeit in den verschiedenen Berufen von Frauen ist, damit sich auch Mädchen damit identifizieren können. Klar, und deswegen finde ich es auch super, dass es jetzt eine Checkerin gibt, weil die Identifikationsperson, natürlich haben die davor wahrscheinlich auch schon Checker geguckt, und aber jetzt können sie da auch irgendwie sich wahrscheinlich noch mehr reinfühlen. Und finde ich sehr, sehr wichtig, dass es auch eine Sichtbarkeit bekommt.
Und auch Stereotype aufbrechen. Mhm. Also Handwerksberufe nur von Männern ausgeübt werden, da versuchen wir ganz bewusst, genau in solchen Berufsbildern oder so, oder bei Experten, Expertinnen, dann gegen das vielleicht erste Bild, das man so im Kopf hat, zu suchen zumindest. Mhm. Heißt auch nicht immer, dass wir jemanden finden oder eine Person finden. Und ich finde, Sprache spielt da auch eine wichtige Rolle. Wir haben in der Sendung nie das Binnensternchen gesprochen, also aber ich habe zum Beispiel schon irgendwann angefangen, beide Formen zu sagen, also männliche und weibliche Formen zu sagen, weil ich es irgendwie auch gemerkt habe, mit der ganzen Debatte erst da vor 5, 6 Jahren, dass das wichtig ist.
Ja, und das schafft Realität, oder? Ja, also das, oder spiegelt Realität wieder.
Ja, eigentlich. Genau. Und Sprache hat ja so eine Macht. Ich habe erst gestern davon gelesen, dass in einer Klasse Umfragen gemacht wurden, und also es war eine gemischte Klasse, Mädchen und Jungs, und dann wurde gefragt, wer von euch kann sich vorstellen, Astronaut zu werden? Natürlich hat sich kein Mädchen gemeldet. Dann sind sie am nächsten Tag nochmal rein und haben gefragt, wer könnte sich denn vorstellen, Astronautin zu werden? Haben sich natürlich Mädchen gemeldet. Und deswegen legen wir da natürlich auch sehr großen Wert drauf.
Ist auch eine Verantwortung, finde ich, die wir haben. Also, weil wenn wir vielen Kindern ja Teile der Welt zeigen und erklären, dann ist es ja wichtig, die für alle Kinder aufzuschließen. Ja.
Verantwortung ist ein gutes Stichwort, weil du früher gesagt hast, du wirst jetzt, also wirst halt von natürlich von vielen Menschen, ich habe das heute selbst erlebt, angesprochen, wahrscheinlich auch ständig irgendwo auf der Straße, in der U-Bahn, irgendwo. Wie geht ihr, du stehst natürlich mehr in der Öffentlichkeit und von dir hat man ein konkretes Bild auch im Kopf, aber wie gehst du vor allem auch mit dieser Verantwortung um, weil du bist ja, du bist natürlich auch eine Privatperson, aber natürlich bist du auch irgendwie immer Checker Tobi.
Genau.
Und auch kein Weg, das heißt, wenn du jetzt irgendeinen Blödsinn machst, ja, kommt das wahrscheinlich, also es schadet ja auch der ganzen Show und der ganzen
Identität.
Also ja, das ist ja schon eine enorme Verantwortung und ja, schwierig wahrscheinlich auch.
Genau, oft. Also es wäre wahrscheinlich richtig doof, wenn ich irgendwie völlig besoffen durch irgendwelche Städte taumeln würde oder sonst irgendwas. Ja, geht nicht.
Oder allein bei Rot über die Ampel zu gehen, habe ich mir gedacht, wenn da Kinder sind und du gehst drüber.
Mach ich nicht.
Schwierig.
Ja, genau. Nee, mache ich nicht. oder fast nicht. Nee, aber ich achte da schon drauf. Aber das ist auch mit der Zeit so dazugewachsen. Ich habe mir da jetzt nie so einen übermäßigen Druck gemacht. Aber so wie quasi diese Bekanntheit in mein Leben dazugewachsen ist, ist halt auch mein Umgang damit oder mein Verhalten hat sich entsprechend angepasst. Das war einfach ein sehr organischer Prozess zum Glück, genau, aber das stimmt schon. Ich glaube, wenn ich jetzt ein sehr verkopfter Mensch wäre und da oft drüber nachdenken würde, dann würde sich das vielleicht wirklich irgendwie so wie so eine Last anfühlen, aber so bin ich zum Glück nicht und deswegen kann ich es einfach wertschätzen und einfach sein.
Ich habe gelesen, dass du auch kürzlich Vater geworden bist, herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr.
Kann man da, glaube ich, sagen. Ja. Gehst du jetzt anders schon an so Drehs ran oder hast du schon irgendwie einen anderen Blick darauf?
Nee. Ach, also so sehr ich Checker Tobi bin und als Privatperson quasi auch die Rolle bin, hast du ja gerade gesagt, und es lässt sich gar nicht richtig trennen, so sehr kann ich das dann doch irgendwie voneinander trennen. Außerdem ist unser Kind noch sehr klein, also diese Debatte gibt es gerade noch nicht. Ich frage mich eher, wie das dann irgendwann mal wird. Weil, genau wie du sagst, also ich bin halt auf der Straße immer jemand, der angesprochen und erkannt wird, auch von Kindern. Bin ich mal gespannt, wie das dann so wird, aber das ist ja noch Zukunftsmusik.
Wahrscheinlich eher anstrengend von den Eltern, kann ich mir vorstellen.
Also Eltern sind zumindest tendenziell die, und das verstehe ich auch zunehmend, die unbedingt dann ein Foto haben wollen oder so, weil es ja für ihr Kind ist. Aber auch da, also die allermeisten Begegnungen, ich habe jetzt neulich in so einem anderen Podcast mal gesagt, habe ich ein paar Geschichten erzählt, wie Eltern sich verhalten, wenn sie ein Foto machen wollen. Und jetzt kriege ich es mit, seitdem dieser Podcast draußen ist, kommen ganz oft Mütter oder Väter zu mir und sagen, ich weiß, du willst das nicht, aber können wir vielleicht ein Foto machen? Ich möchte dich in diesem Podcast damit aufräumen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Fotos zu machen. Mir ging es nur um die Art und Weise der Kontaktaufnahme. Wenn jemand höflich kommt und sagt, hey, Entschuldigung, kann ich dich kurz ansprechen oder so? Alles super. Egal, wie ich unterwegs bin, ich würde immer mit jedem reden und so weiter. Nur es gibt halt so Leute, die einfach schon fotografieren, bevor ich sie überhaupt gesehen habe oder die mich heimlich fotografieren oder so. Ah, okay. Insbesondere, wenn ich dann mit meiner Familie unterwegs bin, ist es einfach unangenehm. Hier einmal damit aufgeräumt.
Vielleicht vertickt euer Kind dann irgendwann Autogramme von dir.
Naja,
auf eBay.
Ich hoffe nicht.
Vielleicht so abschließend noch, was habt ihr selber jetzt über diese aktuelle Arbeit, über euch selbst vielleicht gelernt? Also was bleibt bei euch so besonders hängen von diesem dritten Kinofilm?
Das ist eine sehr schöne Frage.
Also irgendwie habe ich so, es war mir davor natürlich schon bewusst, aber noch mehr durch diese ganzen Reisen und die Themen, die wir dort gemacht haben und erlebt haben, ist, dass wir einfach alle im selben Boot sitzen. Und das haben wir in unserem Film ja auch versucht zu zeigen, wo überall auf der Welt sich Menschen fürs Klima einsetzen und dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben Und ich finde es, also ja, ich glaube, das nehme ich so mit, dass ich ganz beeindruckend finde, dass es so viele Menschen auf der Welt gibt, die sich engagieren. Und das hat mir Hoffnung gegeben.
Schön.
Also, ich könnte jetzt irgendwie 1000 Sachen, glaube ich, nennen. Jetzt hast du den Blick auf die Welt, das würde ich komplett so unterschreiben. Da hängt für mich noch so ein bisschen die Erkenntnis dran, die habe ich schon ein bisschen länger, aber es ist wieder nochmal irgendwie gewachsen, die Erkenntnis, dass jeder und jeder Einzelne auch eine Verantwortung hat, nicht nur für sich, sondern eben auch für die Menschen und die Welt um einen rum. Ich möchte aber nochmal eine andere Sache sagen, die ist hat eher was mit der Struktur zu tun. Ich weiß immer mehr zu schätzen, was es für ein Geschenk ist, mit Leuten, die man so gut kennt und schon so lange kennt, zu arbeiten, unterwegs zu sein und diesen Beruf zu machen. Also so eine Kinotour, wie wir sie gerade machen, ist richtig anstrengend auch mitunter und 2-3 Städte pro Tag und so weiter. Aber es ist auch einfach echt ein Geschenk für dieses Publikum, mit diesen Menschen diese Checker-Sachen zu machen. Also ich entwickle zunehmend eine Demut, die ich vor 3-4 Jahren in der Form noch nicht so hatte. Und das ist irgendwie auch neu. vielleicht hat das was mit der 40 zu tun, die da auf mich zukommt. Aber möchte ich mich nicht reinsteigen. Aber nee, genau. Also das ist einfach, ich sag schon lange, dass es ein Geschenk ist, das so machen zu dürfen. Aber ich weiß es zunehmend wirklich mit so einem gewissen Abstand zu mir selbst und zu meiner Umwelt und so zu schätzen. Was sehr schön ist.
Vielleicht nur ein Gedanke, total schön, eure Gedanken. Was ich so schön fand, ohne zu viel spoilern zu wollen, aber gegen Ende des Films hört man oder sieht man so ein bisschen raus, dass quasi so dieses nächste Abenteuer, da muss man nicht immer um die ganze halbe Welt reisen, sondern die wartet oft gleich um der nächsten Häuserecke. Mhm. Und das fand ich total schön. Und das, also man kann auch so rausgehen und was verändern.
Total.
Ist natürlich auch toll, wenn man in fremde Länder kommt, aber das nächste Abenteuer quasi wartet schon gleich ums Eck. Ja. Das fand ich irgendwie total schön.
Ja, schön.
Das ist der Song aus dem ersten Film.
Ja.
Da heißt es am Schluss, Jacke an, Tür auf, geh mit mir raus, komm, lass uns was erleben oder so.
Ja.
Und da geht's auch darum, vor der Haustür findet man die größten Abenteuer, wenn man genau hinguckt. Und das machen wir bei Checker Tobi seit 13 Jahren jetzt. Und das lohnt sich für alle, auch für die Erwachsenen.
Ich will euch gar nicht länger aufhalten, nur ein ganz kurzes Spiel zum Abschluss, das ich eigentlich immer mache. Gern mit ganz kurzen Antworten.
Spiele mögen.
Ja.
Ist es so entweder oder?
Nein, kurze Antworten.
Okay, schade. Schade.
Sorry. In welche Stadt würdet ihr immer wieder gerne reisen?
Wien.
Du hast Rom gesagt?
Ja.
Auch sehr schön. Aber gerne immer Wien. Welchen Film könnt ihr gerade empfehlen für Kinder, außer euren eigenen vielleicht? Oder auch Serie?
Eine wunderbar seltsame Woche mit Tess. Ein ganz fantastischer niederländischer Kinderfilm, der ist jetzt vielleicht so 3 Jahre alt und erzählt eine wunderschöne Sommergeschichte von einem Jungen, der ein verrücktes Mädchen namens Tess an der Nordseeküste irgendwo kennenlernt. Ist ein bisschen eine Liebesgeschichte, ist eine Freundschaftsgeschichte, ist eine Geschichte über Familie, über Verlust. Herausragend. Wunderbarer Film.
Ich habe, es ist eigentlich kein Kinderfilm, aber The Girl with the Left Hand, oder Left-Handed Girl, auf Netflix gerade, spielt in China und begleitet ein kleines Mädchen, das Linkshänderin ist. Und man sieht, wie sie von ihrem Opa, also ihr Opa sagt, dass es nicht okay ist, es ist die Teufelshand. Und sie erlebt dann mit dieser Teufelshand verschiedene Dinge.
Spannend.
Und es ist sehr, sehr toll, dieses Mädchen zu begleiten.
Was lest ihr gerade?
Ich lese gerade mehrere Sachen. Ich lese diese Sammlung von Sascha Stanišić mit seinen Reden. Die hat den fantastischen Titel Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck dargestellt wird.
Er hat immer so tolle Titel.
Ja, oh Gott, ich bin sein größter Fan. Und parallel lese ich den neuen T.C. Boyle. Bis ans Ende der Welt, Ende der Welt. Irgendwie so, ich habe den Titel gerade nicht vor Augen. Aber ich bin großer Fan T.C. Boyle und wenn da noch was Neues rauskommt, lese ich das.
Ich lese für Polina, ich musste gerade den Autor noch mal kurz abchecken, Takis Würge. Und es geht um, ganz kurz gesagt, um eine Klaviermelodie.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Oh.
Nur eine gemeine Frage zum Schluss.
Ich muss einen Song von meiner All-Time-Favorite-Lieblingsband nennen. Das ist Arcade Fire. Ah. Und den Song, den ich nehme, der heißt Neighborhood 3 Power Out.
The Suburbs Album?
Funeral, das allererste. Und es ist irre. Also die Energie, die diese Band hat und die insbesondere dieser Song hat, fantastisch.
Schön.
Ich nenne jetzt ein Lied, das uns auf Reisen sehr begleitet hat, und zwar den Bolero von Ravel.
Sehr gut.
Den haben wir sehr gerne nach Drehschluss gehört und es ist einfach Wahnsinn, wie dieses Stück einen mitreißt, wie es so ganz leise anfängt und dann immer lauter wird. Und kann ich mir immer wieder anhören.
Was soll von euch und von eurer Kunst einmal bleiben?
Eine starke Generation von Kindern, mehrere Generationen starker Kinder.
Der Blick auf die Schönheit der kleinen Dinge.
Schön und gesagt. Irgendwelche letzten Worte für heute?
Geht ins Kino und schaut euch unseren Film an.
Und wenn ihr aus dem Kino kommt, bleibt neugierig und guckt euch eure Umgebung an.
Vielen Dank.
Danke dir, sehr schönes Gespräch.
Vielen Dank.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.